Erstens müssen wir damit aufräumen, dass immer gesagt wird, dass Kohl und die Bundesregierung den Ostdeutschen die Freiheit und Demokratie gebracht hätte. Das haben sie sich selbst demonstriert, sage ich mal. Aber, das muss man sagen, die deutsche Einheit hat natürlich die Demokratie und die Freiheit abgesichert. Völlig klar. Auch die Rechtsstaatlichkeit wurde dadurch abgesichert. Schon vorher wurde eingeführt eine frei konvertierbare Währung. Und auch das wurde natürlich abgesichert durch die deutsche Einheit. Man muss einfach wissen, mit der Mark der DDR, konnte man natürlich fast nirgendwo einkaufen und mit der deutschen Mark kannst du weltweit einkaufen. Das ist schon für die Ostdeutschen, also für die Bürgerinnen und Bürger der DDR, ein Gewinn gewesen. Dann muss ich noch betonen, durch die deutsche Einheit wurden unsere Städte saniert, es wurden die Wohnungen saniert, es wurden die Denkmäler saniert. Natürlich hat sich auch die Mobilität enorm entwickelt. Das alles will ich und muss ich anerkennen. Aber nun komme ich zu den Fehlern, die gravierend sind. Den ersten Punkt kann man unterschiedlich sehen. Ich bin der Meinung, wenn ein Stück Ost- und ein Stück Westeuropa vereinigt wird, hätte man neutral werden können. Deutschland hätte zum Hauptvermittler bei Konflikten werden können. Israel, Palästina, Ukraine, Russland, Jemen, Syrien, ganz egal. Stattdessen versucht uns AKK in die Rolle eines Weltpolizisten zu drängen, mit verstärkten Mandaten in Afrika etc. Ich finde, in Anbetracht unserer Geschichte wäre mir die Rolle als Vermittler sehr viel lieber gewesen. Der zweite Fehler bestand darin, dass, wenn auch zwei deutsche Völker, aber ja doch zwei unterschiedliche Völker vereinigt wurden. Und wenn du dem einen Volk sagst, dass hinzukommt, dass es doch nicht wert ist, dass an der Symbolik des anderen Staates auch nur ein Komma geändert wird. Also nicht bei der Bezeichnung des Landes, nicht bei der Fahne, nicht beim Emblem, nicht bei der Hymne, nicht bei der Bezeichnung einer Bundesbehörde, nirgendwo ein Komma. Das demütigt tief. Du merkst das gar nicht gleich, aber das sitzt dann in dir drin. Der dritte Fehler bestand darin, dass die Eliten nicht vereinigt wurden. Also es war ja vorstellbar, dass zwei Ärzte aus München kommen und in Dresden Oberarzt und Chefarzt werden, aber unvorstellbar, dass zwei Ärzte aus Dresden nach München gehen und dort Chefarzt und Oberarzt werden und die waren nicht Schächter. Zum Beispiel die wichtigsten Ärzte der Charité sind alle entlassen worden, mussten sich irgendwo was suchen etc. etc. Und auch die Behörden wurden ja dann besetzt durch Angestellte aus den alten Bundesländern. Die hatten eben überschüssige Eliten, Assistenzärzte, die zu lange warteten, Oberärzte, die zu lange, das haben sie alles über den Osten geregelt. Die Eliten aus dem Osten, ich meine nicht die politischen, sondern die anderen, die wollten ja eigentlich gar nichts mehr mit der PDS zu tun haben. Die wurden zu uns zurückgedrückt, weil sie nicht vereinigt wurden. Und der Bundeskanzler hat mir, nachdem er nicht mehr Bundeskanzler war, Helmut Kohl, einmal gesagt, das lag daran, dass meine Eliten das nicht wollten. Und da habe ich gesagt, das stimmt. Also die Ärzte in München wollten das auf keinen Fall. Aber habe ich ihm gesagt, die Osteliten waren doch dann auch ihre Eliten. Das dauert eben. Wenn du so lange Bundeskanzler der alten Bundesrepublik warst, zu begreifen, dass die Eliten des hinzugekommenen Volkes nun auch deine Eliten sind, das war nicht sofort im Kopf vollzogen. Wie dem auch sei, das war der zweite Fehler. Der vierte Fehler war, wenn man so siegt, wie die Bundesrepublik über den DDR gesiegt hat, kann man sie sich genau ansehen.
Kann man?
Sie sich genau ansehen und hätte entscheiden können, 6 Punkte aus der DDR für ganz Deutschland zu übernehmen. Oder 10, ist mir egal. Und ich meine nicht den grünen Ampelgefeil und ich meine nicht das Ampelmännchen. Dann wäre ich immer gefragt, was? Also zum Beispiel war die DDR noch lange nicht am Ziel, aber deutlich weiter als die Bundesrepublik bei der Gleichstellung der Geschlechter. Über 90% der Frauen waren voll berufstätig. Das ging natürlich nur mit einem flächendeckenden Netz an Krippen und Kindergärten, also heute würde man sagen an Kindertagesstätten. Es ging nur mit Nachbetreuungsangeboten in den Schulen. Es ging natürlich auch nur mit Ferienlagern, aber auch mit Ferienspielen an den Schulen etc. Darum machen die sich ja heute keine Gedanken. Eine alleinerziehende, vollbeschäftigte Frau, wenn wir mal den Ausnahmefall nehmen, was macht die? Der Urlaub ist kürzer als die Ferien. Wenn sie eine Oma hat, ist ja gut, und wenn nicht, klingelt sie bei den Nachbarn. Also, und komischerweise, das interessiert sie auch gar nicht. Während dafür war ja immer in der DDR gesorgt. Und das ärgert mich deshalb so, weil wenn man 6 Sachen übernommen hätte, kann noch an die Polykliniken erinnern, ich kann noch an die Berufsausbildung mit Abitur erinnern, ich kann noch an ein paar andere Sachen erinnern, dann hätten wir eine andere Situation gehabt. Es wäre kein Anschluss gewesen, sondern ein Stück Vereinigung, weil man ja was übernommen hätte. Und der Vorzug wäre gewesen, dass das Selbstbewusstsein der Ostdeutschen gestiegen wäre, denn sie hätten sich gesagt, naja gut, wir machen eine Diktatur, weil meine sechs Sachen sind so gut, dass sie jetzt in ganz Deutschland gelten. Und die Westdeutschen hätten erlebt, dass durch das Hinzukommen des Ostens sich ihr Leben in sechs Punkten sich ihre Lebensqualität erhöht hätte. Ein solches Erlebnis ist den Westdeutschen nicht gegönnt worden, was Folgen auf ihre Sicht zur deutschen Einheit bis heute hat. Das darf man nicht unterschätzen. Das wirkt auch 30 Jahre danach noch, dieser Fehler. Und wenn jetzt Polykliniken erfunden werden oder mehr für die Gleichstellung der Geschlechter getan wird, hat das ja scheinbar nichts mehr mit dem Osten zu tun, sondern mit einer Bewegung, die sich inzwischen entwickelt hat. Damals hätten alle empfunden, das haben wir aus dem Osten übernommen. Leider nicht geschehen. Der nächste Fehler, ich bin noch gleich fertig. Der nächste Fehler ist der, das Prinzip Rückgabe vor Entschädigung. Das hat tief getroffen. Also man muss sich überlegen, ein Alteigentümer im Westen hat 40 Jahre sein Grundstück nicht mehr gesehen. Der ist auch gar nicht davon ausgegangen, dass er es jemals noch mal sieht. Und ein anderer aus dem Osten hat sich 40 Jahre darum gekümmert und der aus dem Westen durfte ihn verjagen.
Genau.
Man hätte es umgekehrt machen müssen. Entschädigung, Vorrückgabe und dann Ausnahmefälle. Wenn einer gerade 8 Wochen vorher abgehauen ist, kriegt er natürlich sein Grundstück wieder und so weiter. Also du hättest Ausnahmefälle machen können, aber es nicht zur Regel machen dürfen. Und das war ein Signal. Ich weiß noch, dass ein Bürgerrechtler sogar Selbstmord beging, weil er so entsetzt war, dass dieses Prinzip eingeführt wurde. Das hätte er nicht gedacht, aber der Druck der Alteigentümer war so groß im Westen, dass Kohl es so entschieden hat.
Ja. Und wer ist das?
Ich habe ihn vergessen. Okay. Es ging damals durch alle Zeitungen. Der war so entsetzt, der schrieb so einen Brief. Ja? Das war 90 irgendwann, als das entschieden wurde.
Okay.
Und dann der letzte Fehler. Das war die Neubesetzung und Ausrichtung der Treuhandanstalt. Natürlich war die Arbeitsproduktivität in der DDR 40% niedriger. Aber wenn man eine eigenständige ostdeutsche Wirtschaft als Faktor gewollt hätte, wenn man die Massenarbeitslosigkeit hätte einschränken wollen, wenn man gewollt hätte, dass die Jugend im Osten bleibt, hätte man auf einen Vorschlag von uns eingehen sollen, der letztlich sogar billiger geworden wäre. Wir haben gesagt, alle Unternehmen in der DDR bekommen ab 1. Juli 1990 100% der Lohnkosten als Subvention, ein Jahr lang. Danach vom selben Betrag 90%, danach vom selben Betrag 80%, so im 10. Jahr 10% und dann nichts mehr. Was hätte das verändert? Die Unternehmen hätten Zeit gehabt, ihre Produkte bekannt zu machen. Sie hätten Zeit gehabt, sich zu modernisieren, die Arbeitsproduktivität zu steigern. Man hätte sie privatisieren können mit folgendem Unterschied. Der private Investor wäre plötzlich an den Subventionen interessiert gewesen. Da er an den Subventionen interessiert gewesen wäre, hätte er nicht darüber nachgedacht, das Unternehmen zu schließen, sondern darüber nachgedacht, wie er das mit seinem Unternehmen im Westen in Verbindung bringen kann. Und das hat man natürlich abgelehnt, aber nicht nur das, sondern es gab dann den Auftrag, die ostdeutsche Wirtschaft passgerecht für die westdeutsche zu machen. Und das belege ich Ihnen mit 2 Ereignissen. Ein Ereignis war, dass Helmut Kohl sagte, das Chemiedreieck muss erhalten bleiben. Und es wurde erhalten. Hätte er es nicht gesagt, wäre es zusammengebrochen. Und bei anderen Sachen hätte er es sagen können, hat es aber nicht gesagt. Ich habe jetzt erst erfahren, dass wir das Karl-Liebknecht-Haus behalten haben, weil das Kohl entschieden hat. Die Kommission wollte es uns wegnehmen. Und da hat er gesagt, nee, die Demos dann, dieses alte KPD-Haus, dass wir das zu Bundeseigentum machen, wollte er nicht. Ist ja auch wieder ganz interessant, ja. Aber von solchen Zufällen hing das auch ab. Und was natürlich auch interessant ist, man konnte den Ostdeutschen bestimmte Sachen nicht erklären. Zum Beispiel, wieso sollte der Kühlschrank, der als erster kein FCKW hatte, plötzlich nichts mehr taugen? Weshalb sollten die Schiffe, die hier als erste weltweit hergestellt wurden und nicht nur für Fischfang geeignet waren, sondern die zugleich eine Fischfabrik enthielten, sodass du den frischen Fisch gleich in Losen verteilt hast, womit ein gesellschaftspolitisches Problem gelöst wurde? Es waren erstmalig nicht nur Männer auf dem Schiff, sondern durch die Fabrik auch Frauen, meistens die Ehefrauen. Das zog nach sich, dass es weniger Scheidungen gab. Ist ja völlig klar, wenn du immer 10 Monate weg bist, Frau mit dem Nachbarn, ne, irgendwas passiert wird und so, ne, kann man sich alles vorstellen, so, was da vorher los war. Und wissen Sie, diese Schiffe stellt ja Südkorea her und verdient damit weltweit. Warum konnten die nicht weitergebaut werden? Ich kriege dafür keine vernünftige Erklärung. Und so war die Treuhand organisiert. Es wurde, und dann gibt es noch eine Zahl, die interessant ist, etwa 80% der Unternehmen, die von westdeutschen Unternehmen übernommen wurden, gingen in Insolvenz und 20% blieben erhalten. Und bei ausländischen Investoren blieben 80% erhalten und 20% gingen in Insolvenz. Da sehen Sie das unterschiedliche Interesse. Viele Westdeutsche, natürlich nicht alle, wollten einfach keine Konkurrenz zulassen. Und das finde ich schade. Dadurch ging die Jugend weg aus dem Osten. Wir drohten hier zur alten Republik zu werden. Dadurch wurden die ganzen Wohnungen und Häuser abgerissen, weil sie plötzlich nicht mehr bewohnt waren. Das hat alles Konsequenzen bis heute. Und jetzt sage ich, wir sind im 30. Jahr der deutschen Einheit. In der Nacht vom 2. zum 3. Oktober vollenden wir diesen 30. Jahrestag. Und jetzt wäre es doch wirklich eine billige Selbstverständlichkeit. Endlich gleichen Lohn für gleiche Arbeit in gleicher Arbeitszeit zu zahlen und gleiche Rente für gleiche Lebensleistung zu zahlen. Punkt. Das war's von mir. Jetzt können Sie Ihre Frage stellen.
Sie sagen, das sind alles Fehler. Ist das nicht irgendwie systemimmanent, wenn ich mir das vorstelle? Ist doch irgendwie von politischen Haus gesehen, ist das doch logisch, was die gemacht haben?
Weiß ich nicht. Zum Beispiel, man muss sich ja immer vorstellen, wenn ich Kanzler gewesen wäre, ich hätte die Verantwortung für die alte Bundesrepublik gehabt. Ja, nein. Das kann ich ja verstehen, dass ich in erster Linie an Sie denke. Aber dann hätte ich gesagt, nee, ich will ja genau diese Schäden verhindern. Ich meine, die mussten eine Arbeitslosigkeit bezahlen, diese Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen mit Tüten kleben und Blümchen kleben etc. Daraus ist ein Frust entstanden, den ich ja nicht gewollt hätte. Dann hätte ich gesagt, nee, Leute, müsst ihr ein bisschen frustriert sein, aber wenn ihr einen Chefarzt da hättet, dann hole ich mir auch einen Chefarzt von dort. Ich hätte gesagt, die Treuhandanstalt kriegt eine andere Aufgabe. Ich hätte den Osten subventioniert, hätte ich der Bevölkerung im Westen erklären können. Hätte ich gesagt, die waren 40% zurück. Liegt alles am Sozialismus, hätte ich gesagt. Wunderbar, also direkt im Sinne meiner Ideologie, wenn ich dann ein bürgerlicher Bundeskanzler gewesen wäre. Deshalb mache ich die Subvention, damit sie an uns heranwachsen. Wissen Sie, wenn man will, kriegt man alles begründet. Gerade Helmut Kohl.
Trotzdem ist es Marktwirtschaft.
Ja, natürlich. Aber sie nannten sich ja mal soziale Marktwirtschaft. Und das war die Zeit, in der die Löhne so stiegen, wie die Arbeitsproduktivität wuchs und die Renten so stiegen, wie die Löhne stiegen. Gilt heute nicht mehr. Wir dürfen natürlich einzig unterschätzen, das Ende des Kalten Krieges hat zu zwei Dingen geführt. Die Regeln des Kalten Krieges gelten nicht mehr. Ich sage Ihnen zwei außenpolitische Beispiele. Wenn im Kalten Krieg sich die Sowjetunion, China, die USA, Großbritannien und Frankreich mit dem Iran auf ein Abkommen verständigt hätten, um dessen atomare Aufrüstung zu verhindern, niemals hätten die USA es gekündigt. Wäre gar nicht denkbar gewesen. Auch die Begrenzung der Raketen zwischen der Sowjetunion und den USA vereinbart, hätten die USA niemals gekündigt. Und auch ein Paris-Abkommen hätten sie nie gekündigt. Gilt alles nicht mehr. Er kann den Iran, der Trump, zum Todfeind erklären, die anderen NATO-Staaten nicht. Der NATO-Staat Türkei marschiert in Syrien ein, die anderen sind weg. Interessiert nicht mehr. Alle diese Regeln gelten nicht mehr. Das ist der erste neue Umstand. Und der zweite neue Umstand: Es gab zwischen Osten und Westen immer einen Wettbewerb darum, wer demokratischer und wer sozialer ist. Wer demokratischer ist, hatte der Westen innerhalb von 48 Stunden gewonnen. Wer sozialer ist, nicht. Denn was die Leute im Osten verloren haben, und das, da gebe ich Ihnen wieder recht, das ist systemimmanent, ist die soziale Sicherheit. Also eine Rolle in Osnabrück, eine Rarität in der DDR. Oder Mietsteigerung bei Wohnungen gab es überhaupt nicht. Na gut, die Wohnungen sahen auch entsprechend aus. Also es ist nicht so, dass ich nicht die Gegenseite kenne. Und Lebensmittelpreissteigerung gab nicht. Und ich musste nicht durch 8 Läden gehen, um zu erfahren, wo es billiger ist. Also das war auch bequem, als kostet überall das Gleiche, etc. Nicht, das, verstehen Sie, es ist so, dass ich verstehe, dass das anders ist. Aber ich verstehe auch, dass die Ostdeutschen dadurch verunsichert wurden. Einfach verunsichert wurden. Und das hat man viel zu wenig zur Kenntnis genommen. Wissen Sie, man hat einfach gesagt, ihr müsst werden, wie die Wessis sind. Noch ein Satz, den ich absichtsvoll so sage, wie ich ihn sage. Der SED und DDR-Führung ist es nie wirklich gelungen, ein DDR-Bewusstsein herzustellen.
Richtig.
Oder ein ostdeutsches. Der Bundesrepublik ist es gelungen. Die hat es geschafft. Die hat es geschafft. Und wissen Sie, was der Unterschied ist in den 30 Jahren? Anfangs haben sie sich, nicht alle, aber nicht weniger ein bisschen geschämt, Ostdeutsch zu sein. Und haben zum Beispiel, kenne ich das, Leute, die als Westdeutsch galten, haben mir dann heimlich erzählt, dass sie Ostdeutsch sind, aber nicht laut. Hat sich völlig geändert. Völlig geändert. Ich bin Ostdeutsch, wer ist mehr? Das ist die neue Haltung. Leider führt die auch zur AfD, was ich wiederum sehr bedauere, aber nicht nur. Sie führt auch zum Gegenteil davon. Also, ja, das ist so meine Einschätzung. Und ich finde, dass wir da wirklich im 30. Jahrestag was machen müssen. Ja.
Es gibt ja jetzt Bestrebungen, eben die Fehler der Treuhand oder eben die Arbeit der Treuhand jetzt noch mal politisch aufzuarbeiten. Ist es denn noch 30 Jahre danach sinnvoll? Ist es nicht schon eine Frage für die Historiker?
Nee, dazu leben noch zu viele, die es erlebt haben. Und deshalb wäre ein neuer Untersuchungsausschuss aus folgendem Grunde so wichtig, weil viele Akten damals nicht freigegeben wurden, weil die 30 Jahre nicht um sind. Die sind jetzt aber um. Und dann kann man die Akten anfordern. Zum Beispiel hat der Leiter oder der Abteilungsleiter in der Treuhandanstalt, der verantwortlich war für die Kaligruben, der hat alle seine Aufzeichnungen eingebracht, aber nur mit der Auflage, sie erst 30 Jahre nach seinem Tod zu öffnen. Der hatte schon Gründe dafür, kann ich nur sagen. Ja? Die Zeit ist immer noch nicht vorbei. Aber andere Akten, da könnte man jetzt einsehen und da könnte man andere Zusammenhänge ergreifen. Zum Beispiel, was ja in den Medien auch so gut wie keine Rolle spielt, habe ich ja auch erst später erfahren, dass es ein Gremium gab, wo so Berger und solche Leute drin waren, hochbezahlt von Weigel, die der Treuhandanstalt immer die Vorschläge machten, was bleiben soll und was aufgehoben wird. Und zwar nach ihren wirtschaftspolitischen Gesichtspunkten in Bezug auf den Westen. Und genau das haben sie umgesetzt. Das wird alles erst jetzt bekannt. Und deshalb sage ich, nee, wir brauchen neuen Untersuchungsausschuss. Weigel hat sich gleich so geärgert, sie müssen die Klappe abnehmen, sonst funktioniert das nicht.
Hätte ich noch bemerkt.
Danke. Ja, Weigel, der hat das so geärgert, dass er gleich wieder unser Verbot gefordert hat, weil Bartsch das ja entschieden hat. Der ärgert sich darüber, aber er soll sich auch darüber ärgern. Aber ich glaube noch nicht, dass wir die Mehrheit im Bundestag, also die notwendige Mehrheit bekommen. Reicht ja, glaube ich, ein Viertel aus. Da sind wir natürlich nicht. Die Grünen zögern, die FDP zögert. Auf die FDP bin ich nur seit gestern sowieso pappesatt, muss ich sagen. Aber abgesehen davon wird das schwer, das hinzubekommen. Und wenn die SPD Charakter hätte, würde sie heute aus der Großen Koalition austreten. Das können sie sich einfach nicht bieten lassen, wenn sie nicht ihre Geschichte verraten wollen und sich nicht selbst aufgeben wollen. Aber die SPD leidet an einer Krankheit, sie schadet sich gerne selbst.
Herr Gysi, das Problem der Deutschen ist doch, dass sie mit ihrer Geschichte nicht umgehen können. Wenn ich die Führung habe mit Schulen, ich finde es ganz traurig, dass 30 Jahre nach der Wiedervereinigung man in der Schule nicht mehr über die DDR spricht, dass man in der Schule auch keine Schulstunde hat über die Geschichte der DDR bzw. der Wiedervereinigung zu sprechen. Ich bin erschrocken, wenn ich die Schüler hier habe, wenn ich Abiturienten hier habe, die nichts wissen. Und die Lehrer dann mit den Schultern so machen, ja, das steht nicht im Schulprogramm. Und da fängt es, für mich fängt es da an, dass man da unbedingt was machen muss, denn sonst diese Sperre im Kopf.
Deshalb war es ja so wichtig, dass wir heute als Bildungsminister in Thüringen hatten. Verstehen Sie, es gibt natürlich mehrere Gesichtspunkte. Ich war ein bisschen erstaunt. Ich war in einer Schule am Bodensee, knackend voll, wirklich stand auf dem Flur und alles und wurde von Schülern befragt. Und dann habe ich sie gefragt nach dem Rapallo-Vertrag. Kein Abiturient wusste, was das ist. Kein einziger. Das hat nun gar nichts mit DDR zu tun. Ja, das war der erste Vertrag. Das war der erste Vertrag zwischen der Sowjetunion und Deutschland. Übrigens der einzige jüdische Außenminister, den es je in Deutschland gegeben hat, das war Rathenow, der daraufhin erschossen wurde.
Genau.
Aber dass man das nicht weiß, und da habe ich hochgeguckt zu den Lehrern und sage, also ich bitte Sie, eine Stunde noch zum Rapallo-Vertrag zu machen. Ich weiß nicht, ob die Lehrer wussten, was das ist. Ja.
Ich sage mir immer, als ich 18 war, habe ich das so nicht gewusst. Oder haben die es gewusst?
Rapallo-Vertrag haben wir durchgenommen. Und wissen Sie, weshalb ich mir das gemerkt habe? Das kann ich Ihnen genau sagen. Weil der Direktor unserer Schule mich rannahm zum Rapallo-Vertrag. Jetzt erzähle ich Ihnen natürlich eine peinliche Geschichte, die aber auch in meiner Autobiografie steht. Und dann sagte ich, ja, es war der erste Vertrag zwischen der Sowjetunion und Deutschland und so weiter. Und dann sagte er, du musst aber noch was dazu sagen. Was? Na, was ist denn dann passiert? Da sage ich, Rapallo wurde erschossen. Die ganze Klasse lachte, weil natürlich Rathe nur erschossen wurde und nicht Rapallo. Und am Abend sitze ich beim Abendbrot, kommt meine Schwester, die ja eine Jahrgang höher war, und sagt, ja, bei uns war ein Chemielehrer, das stimmt, der saß hinten und hospitierte bei der Stunde und sagt, er war gerade in der 9. Klasse oder weiß ich nicht welche. Und da hat ein Schüler über den Rapallo-Vertrag gesprochen und hat dann gesagt, Rapallo wurde erschossen. Und dann sagt die zu mir, die ganze Klasse lachte, habe ich natürlich auch mitgelacht. Aber ist doch Quatsch, der wurde doch wirklich erschossen. Und dann dachte ich, das gibt's doch nicht, die ist genauso doof wie du.
So, ja, wir müssen das machen.
Also deshalb weiß ich, vergesse ich nie die Geschichte. Und da ging es um den Vertrag. Doch, den hatten wir an der Schule. Aber Sie sind natürlich viel später zur Schule gegangen. Ich hatte übrigens auch einen ausgezeichneten Deutschunterricht. Wir hatten ein ganzes Jahr BRD-Literatur. Mhm, war natürlich in der DDR, im Westen undenkbar, ein ganzes Jahr DDR-Literatur.
Nein, da gab es einige Lehrer. Ich habe das auch.